Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die fröhlichste Zeit im Kirchenjahr wäre eigentlich jetzt, zwischen Ostern und Pfingsten. Weil da ist jeden Sonntag noch mehr als sonst im Jahr Auferstehung zu feiern, Ostern, und den Geburtstag der Kirche, Pfingsten, als der Heilige Geist gekommen ist. Und weil uns das so fröhlich macht, haben die Sonntage in dieser Zeit auch sehr fröhliche Namen. Jubilate, jauchzt, jubelt, so der heutige. Kantate, singt, der in einer Woche. Die fröhlichste Zeit, eigentlich. 25, 50 und 60-jähriges Konfirmationsjubiläum sollte heute in der Kirche gefeiert werden, eigentlich. Deshalb hatte ich vor vielen Monaten schon, lang vor Corona, zugesagt, diesen Gottesdienst zu halten. Da wäre nämlich mein erster Konfirmandenjahrgang als Pfarrer in Nöttingen dabei gewesen. 1995 habe ich die Mädchen und Jungs konfirmiert. Waren viele, über 30. Hab wegen Disziplin, Gruppendynamik und Unterrichtsstoff noch vor Weihnachten auf 2 Gruppen umstellen müssen. Habe ich seither nie mehr müssen, aber da schon. Dann ging's. Waren starke Typen dabei und lustige. Habe einige Aussprüche und Szenen notiert, hätten wir uns natürlich erzählt, hätten miteinander gelacht und viele Sätze hätten begonnen mit »Wisst ihr auch noch als?« Eigentlich. Und bei den Goldenen und Diamantenen wäre es nicht anders zugegangen. Jubelkonfirmation, ein Grund zum Jubeln und Singen, zum sich freuen und Gott zu danken. Denn so ein Jubiläum zu erleben, es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, auch wenn viele so tun, als wär's das. Eine meiner damaligen Konfirmanden von 1995 habe ich vor einigen Jahren beerdigen müssen. Schlimme Sache. Wie gesagt, eigentlich wäre jetzt die fröhlichste Zeit im Kirchenjahr. Eigentlich wäre heute Jubelkonfirmation, aber dann kam Corona. Und die Welt hält gewissermaßen den Atem an und wir mit. Geht auf Abstand, atmen nur noch recht mühsam durch Masken und verzichten so ziemlich auf alles, was Spaß macht, Gemeinschaft und Feiern heißt. Fußball, Geburtstag, Hochzeit, Grillparty, Biergarten, große Eichefest im Randtal und Gottesdienste. Ja, auch Gottesdienste, wo wir gemeinsam uns an Gott wenden, ihm danken, gemeinsam ihn bitten, ihn anflehen, gemeinsam seine Nähe suchen und finden und hören, was er uns sagt und dass er uns segnet. Gottesdienste, wo wir gestärkt werden und Mut bekommen für den Alltag. Muss ganz ehrlich sagen, dass Gottesdienste komplett verboten wurden, ist mir persönlich schwer gefallen zu akzeptieren. Kann mir einer erklären, weshalb Baumärkte und Gartencenter systemrelevant sind, Gottesdienste aber scheinbar nicht? Wann dann, wenn nicht jetzt, in solchen Zeiten, müssten die Menschen gemeinsam und auf Sicht miteinander Gott anrufen dürfen und können? Haben die Bischöfe allzu schnell den Gottesdienst-Lockdown akzeptiert? Ich weiß nicht, was hinter der Bühne lief. Vielleicht haben sie es ja versucht zu verhindern. Vergeblich halt. Zum Jubeln ist das alles nicht so arg. Auch wenn wir jetzt ein bisschen aufatmen können, weil manches wieder hochgefahren wird. Und auch wenn ich die Bilder aus anderen Ländern sehe, anfangs in China, dann Italien, Spanien, Frankreich und jetzt vor allem USA. Und jetzt auch zunehmend die afrikanischen Staaten, dann bin ich sowas von froh, hier in Deutschland zu leben. Trotzdem, die Zeiten sind unsicher, die Welt ist eine andere, jetzt schon und nach Corona, wobei niemand sagen kann, wann das sein wird, nach Corona. Noch nie gab es weltweit ein Ding, das alle Lebensbereiche derart verändert hätte, wie jetzt dieses Virus. Am Lockdown-Anfang habe ich bei SWR 1 in eine Sendung reingehört, bei der Badner und Schwaben auf der Straße sagen sollten, wie ihnen der Alltag in diesen Zeiten eine Hilfe ist. Ja, ihr habt richtig gehört, die Journalistin fragte tatsächlich, wie. nicht was ihnen im Alltag eine Hilfe ist. Also schon die Frage ist falsch. Ähnlich schräg die Antworten. Zum Beispiel, ich konzentriere mich auf meinen Körpermittelpunkt, sagte jemand. Werde ganz ruhig, alle Emotionen fallen dann von mir ab. Ich bin ganz bei mir, nichts stört mich mehr. Ein anderes Beispiel. Wir haben doch auch schon die Pest überlebt und die Schweinegrippe. Dann werden wir das mit dem Corona auch hinkriegen. Eine dritte Person sagte, ich werde eins mit der Natur und den Schwingungen der Atmosphäre. Ich bin ein Teil des Ganzen, so wie auch Corona ein Teil des Ganzen ist. Und ich denke mir, da ist nicht viel von Demo zu spüren. Von der Einsicht, dass wir Menschen eben nicht alles im Griff haben und dass eben nicht alles machbar ist. Da ist nicht viel zu spüren von einem heilsamen Erschrecken. Vielleicht gibt's ja doch noch was über diese Welt hinaus. Vielleicht sollten wir unsere alten Gewohnheiten mal überdenken. Nichts zu spüren von Gottvertrauen, von Glaube und Bibel und Jesus Christus. Mit Sicherheit davon zu hören bekommen hätten wir SWR1-Hörer, wenn die Reporterin den Apostel Paulus auf der Kaiserstraße getroffen hätte. Der hätte ihr nämlich was anderes geantwortet, was mit Hand und Fuß, was mit Inhalt und Gewicht, endlich mal was, was man sich nicht auch selber sagen könnte. Ich lese den heutigen Predigttext 2. Korinther 4, 8 bis 10 und dann noch 16 bis 18. O-Ton Paulus. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Und darum resignieren wir nicht. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird durch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht wirklich lange und ist relativ leicht zu ertragen in Anbetracht der unendlichen, unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Zitat Ende. Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen, es geht Paulus nicht um die Vertröstung auf das Jenseits. Er will stattdessen in uns die Gewissheit stark und kräftig halten, dass es das Jenseits gibt, und zwar in unvorstellbarer Herrlichkeit. Er will, dass wir im Diesseits nicht verzweifeln angesichts der aktuellen Wirklichkeit, weil wir meinen, das wäre schon alles, darüber hinaus gäbe es nichts mehr. Er will in uns die Hoffnung stark und kräftig halten, dass auch die neue Normalität, also die mit Corona, nicht das Letzte ist, was uns erwartet. Ohne Hoffnung droht ja die Verzweiflung. Grad freuen wir uns an den schon umgesetzten Lockerungen und auf die versprochenen, aber viele Einschränkungen werden noch länger bleiben müssen. Reisen, Urlaub im Ausland, Großveranstaltungen werden gestrichen bleiben. Enkelkinder umarmen, Freunde mal in Arm nehmen und herzhaft drücken, ein kräftiger Händedruck beim Geburtstag oder auch am Grab. All das ist auf nicht absehbare Zeit wohl nicht möglich. Das geht an die Nieren, das drückt aufs Gemüt, das ist eine Last auf der Seele. Wir Menschen sind doch auf Nähe zueinander angelegt, auf Berührung. Solche nonverbalen Gesten sagen oft mehr als 1000 Worte. Psychologen und Therapeuten werden das in naher Zukunft zu spüren kriegen, denn das geht an uns allen nicht spurlos vorbei. Wir taten uns ja ziemlich schwer, uns an die Verbote im Lockdown zu gewöhnen. Genauso schwer wird es uns fallen, uns wieder zu berühren, Hände zu schütteln, in den Arm zu nehmen, dann, wenn es wieder erlaubt ist. Das geht Erwachsenen schon so. Erst recht den Kindern, die ja noch viel mehr vom Affektiven gesteuert werden und haben so lange ihre natürlichen Emotionen unterdrücken müssen. Irgendwann werden Soziologen von der Generation Corona sprechen, denke ich. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, schreibt Paulus, aber wir werden von ihnen nicht überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wie kommt's, dass Paulus kein Jammerlappen ist, obwohl er, gerade er, allen Grund zum Jammern hätte? Der verfolgt wurde, gemobbt, ins Gefängnis geworfen, sogar gesteinigt und für tot liegen geblieben. Woher nimmt Paulus die Kraft für dieses Aber? Wer gibt diesem Mann die Kraft zu diesem Aber? Unsere Väter im Glauben haben diesbezüglich einen theologischen Begriff geprägt, der uns da weiterhilft. Sie sprachen vom Dennoch des Glaubens. Vor allem den Psalm 73 zogen sie als Begründung dafür heran. Dort heißt es: Dennoch bleibe ich stets an dir, Herr. Und jetzt der Grund dafür, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Unser Festhalten an Gott, also unser Glaube, unser Vertrauen, es ist wohl richtiger, ein von Gott gehalten werden. Uns das Jesus nachfolgen, nach seinen Geboten handeln, es ist wohl richtiger ein geleitet werden. Unser Beten und Flehen zu Gott, es ist wohl richtiger ein offenes Ohr Gottes, ein Wirken des Heiligen Geistes in uns, das uns beten lehrt. Es ist also nicht in erster Linie die Kraft des Paulus, die ihn das Aber sagen lässt, es ist vielmehr Gott und seine Kraft, die dahinter steht. Das Dennoch des Glaubens ist möglich, weil Gott es ist, der unseren Glauben, unser Vertrauen stark macht. Weil er treu ist, können wir treu sein. Weil er uns hält, halten wir was aus, auch die Corona-Pandemie. Gott ist also der Grund. Gott ist der Grund für jenes Aber, das Paulus damals und viele Menschen auch heutzutage über ihr durchaus nicht einfaches Leben eben nicht jammern lässt, sondern ihnen noch die Kraft gibt, ihre Tröster zu trösten. Sich selbst, so geben diese Leute ehrlich zu, sich selbst halten sie den Anforderungen, die Leben und Beruf und Alltag, Kinder, geschlossene Kitas und Schulen und Homeoffice mit sich bringen, nicht für gewachsen. Paulus ging es auch nicht anders. Darauf verweist er oft in seinen Briefen. Aber er hält Gott diesem allem für gewachsen. So geht's Menschen bis heute. Wie sonst hätte Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis heraus und den Tod vor Augen diese Worte finden können, von guten Mächten wunderbar geborgen: Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Taugt uns das zum Vorbild? Ich denke ja, unbedingt. Ein Sonntagsschulmerksatz von früher lautet: Klagen lässt verzagen, danken lässt nicht wanken und loben zieht nach oben. Loben und danken ist uns von Gott verordnet. Zum Beispiel heißt es im Psalter: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Denk mal nach, mit wie vielen feinen Kleinigkeiten Gott dich tagtäglich verwöhnt, nicht nur aus der Not errettet. Denk darüber nach und es wird dir zunehmend auffallen, wie intensiv Gott sich mit dir beschäftigt und sich um deinen Alltag kümmert. Zum Beispiel ein Anruf, der dir gut tut, eine WhatsApp, eine Mail, ein freundliches Winken deines Nachbarn, einer, der dir Vorfahrt gewährt obwohl er sie gehabt hätte. Nach Feierabend ein Glas Rotwein auf der Terrasse und über dir ein grandioser Nachthimmel. Oder ein Satz, den wir irgendwo aufschnappen, der uns gefällt oder über den wir dann herzlich lachen können. Zufall, mag einer sagen. Ha, aber warum denn mit Gewalt den Zufall bemühen? Einfacher, logischer und weiser ist es doch, Gott zu sagen. Die Zufälle also dort zu lassen, wo sie hingehören und herkommen, nämlich in die Hände Gottes. Er ist es, der uns das Gute zufallen lässt. Nein, wir verzweifeln nicht in diesen Corona-Zeiten. Nein, wir lassen uns von den täglichen Herausforderungen nicht überwältigen. Nein, wir geben nicht auf, auch wenn wir merken, dass es mit unserer Geduld und Kraft an manchen Tagen nicht allzu weit her ist. Nein, wir lassen uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Vielmehr richten wir unseren Blick und unsere Gebete, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht auf Gott, auch wenn wir ihn nicht sehen, noch nicht. Er ist es, der uns die Kraft schenkt zum Dennoch des Glaubens. Auf ihn vertrauen wir. Amen.